der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Der beliebteste Steuertrick von allen Steuertricks, die wir so beobachten und mitkriegen, der Steuerhack Nummer 1, darüber wollen wir sprechen, selbstverständlich mit Martin Richter. Hallo Martin, schön, dass du da bist.
Hallo.
Und hallo Stefan.
Hallo Marco.
Stefan, auch ja ausgewiesener Steuerfan, insofern wirst du dich
schon
auch
freuen. Ich dachte, du sagst Experte, das hätte ich jetzt von mir gewusst.
Nein, Experte Fan ist der Martin als Fan. Steuerberater hier. Wir arbeiten seit Jahren zusammen, sind extrem fasziniert davon, was man für Möglichkeiten hat, speziell natürlich als private Immobilieninvestoren, Dinge umzusetzen. Wir haben auch gemeinsam ein Ausbildungsprogramm, eine Bildungseinrichtung, die Leuten dabei hilft, das umzusetzen. Und deshalb mal die Frage so in den Raum gestellt. Was ist der am meisten von den Teilnehmern da nachgefragte und umgesetzte Steuertrick und wie funktioniert er?
Der meiste Trick, der klingt eigentlich relativ banal, ist aber ein Stück weit doch komplex. Und zwar ist das die Ehegattenschaukel. Ja? Was braucht man dazu? Als erstes einen Ehegatten. Ja? Das können wir in unserem Programm nicht gewährleisten. Aber wenn das
wir
steht,
haben da Listen. Ja?
Wenn das steht, funktioniert der Rest. Ne? Es ist ja häufig so, dass irgendwann mal ein Ehegatte angefangen hat, Immobilien zu kaufen. Ne? Und wir erfahren ja auch gleich, was für ein Mindset man eigentlich für Steuerstrategien haben muss, um an sowas im Einkauf schon zu denken. Ja? Bei der Ehegattenschaukel geht es ja darum, eine Immobilie, die ich 10 Jahre besitze, in der Familie umzustrukturieren. Ich verkaufe es einfach an den Ehegatten. Und das geht zum Beispiel nicht, wenn man die gemeinsam gekauft hat. Da fehlt ja ein Zwischenschritt. Dann müssen sie erst auf den einen, um sie dann weiter zu verkaufen. Auch das geht. Aber man kann also, wenn man auch als Ehegatten gemeinsam investiert und wenn man sagt, okay, unsere Ehe ist auf Dauer angelegt, ja, wir wollen auch in 10 Jahren noch zusammen sein, dann kann das sinnvoll sein, wenn nur einer die Immobilie kauft, nämlich um genau nach 10 Jahren diese Ehegattenschaukel spielen zu können.
Man kann ja auch abwechselnd dann kaufen. Ne? Der eine kauft die erste, der zweite die zweite, statt dass man beide gemeinsam kauft.
Ne? Es reicht auch, wenn im Zeitpunkt der Ehegattenschaukel miteinander man verheiratet ist. Also du musst jetzt nicht schon 10 Jahre verheiratet sein.
Ja,
genau. Ja, und wir haben ja eine brutale Immobilienentwicklung gehabt die letzten Jahre. Ne? Und in vielen Immobilien schlummern ganz, ganz viele stille Reserven. Ne? Und das tut mir dann immer ein bisschen weh, auch als Investor, wenn die so vor sich dahin plätschern.
Erklär mal kurz stille Reserve.
Stille Reserve ist jetzt die Differenz zwischen meinem damaligen Einkaufspreis und dem Wert, den die Immobilie jetzt angenommen hat. Mhm. Also der Wertzuwachs, seit ich Besitzer bin. Und viele denken da gar nicht dran, dass die ja eigentlich nach 10 Jahren steuerfrei verkaufen können. Und ich sage immer, nach 10 Jahren gibt es für meine Immobilie nur 2 Möglichkeiten. Entweder ich verkaufe sie oder ich verkaufe sie. Ja? Natürlich muss ich gucken, wie ich sie verkaufe, weil ich kann die jetzt verkaufen, habe zwar das Geld, habe aber keine Immobilie mehr. Ja? Es wäre doch toll, man hätte beides. Und das funktioniert halt, wenn man Immobilien innerhalb auch einer Ehe umstrukturiert. Das hat einen ganz tollen Steuerspareffekt auch, weil ich mit einem Kaufpreis auch eine neue Abschreibung generiere. Und bei dieser Wertentwicklung, die stillen Reserven, von denen ich gerade sprach, wenn ich eine Immobilie mal für 500.000 gekauft habe und habe jetzt 20% Grund- und Bodenanteil drin, das heißt 400.000 Euro habe ich Abschreibungspotenzial. Das sind pro Jahr 8.000 Euro Abschreibung, wenn ich mit 2% rechne. Wenn die Immobilie heute 1 Million wert ist und ich verkaufe die jetzt an meine Frau oder meinen Mann und verkaufe die für 1 Million und ziehe wieder 20% Grund- und Bodenanteil ab, habe ich 800.000 Abschreibungspotenzial. Das heißt, ich kann, wenn ich auf 2% abschreibe, 16.000 Euro Abschreibung vornehmen. Also die Immobilie wechselt innerhalb der Ehe den Eigentümer und ich habe 8.000 Euro mehr Abschreibung, was ja einer Steuerersparnis von 3.500 Euro entspricht. Ungefähr.
Jetzt, wir hatten das ja schon so ein bisschen gestriffen, aber lass uns noch mal das Thema, nur um es klar zu machen, warum ich die höhere Abschreibung haben will, wie sich die auswirkt. Also am Ende geht meine Anlage V, der geht schlechter, was für mich gut ist.
Ja.
Kannst du es nochmal kurz erklären?
Ganz grob ermittelt sich der steuerliche Überschuss bei Immobilien aus Mieteinnahmen minus Abschreibung minus Zinsen. Vielleicht noch ein bisschen Sanierungskosten. Ne? So. Und in meinem Beispiel haben wir gerade die Abschreibung verdoppelt. Das heißt, du hast dieselben Mieteinnahmen noch, kannst aber jetzt doppelt so viel Abschreibung abziehen.
Also vorher hatte die Ehefrau die Mieteinnahmen, verkauft das jetzt dem Ehemann, das Objekt. Jetzt hat der Ehemann die Mieteinnahmen und zahlt aber weniger Steuern darauf als vorher die Frau, weil er eine höhere Abschreibung hat. Ja. Gleichzeitig können sie eine andere Immobilie in die andere Richtung verkaufen. In Summe haben sie immer noch die gleichen Einnahmen. Sie können das sogar, das hast du schon ein paar Mal erklärt, sie können das sogar in derselben Steuererklärung angeben, wenn sie gemeinsam veranlagt sind. Ne?
Richtig. Also auf der Anlage, Vermietung, Verpachtung wechselt quasi der Name und die Höhe der Abschreibung.
Ich finde das auch nochmal einen interessanten Punkt da immer. Der zu versteuernde Gewinn ist nicht das, was ich wirklich an Cashflow im Jahr aus der Immobilie habe. Ne? Sondern da sieht man ganz deutlich, da hat sich nichts verändert an meinem Cashflow. Richtig?
Ja, das ist fraglich.
Der Cashflow nach Steuern hat sich verändert, aber der Cashflow vor Steuern ist der gleiche.
Hm? Naja, das kann ja sein, die refinanzieren den Kaufpreis und haben dadurch auch eine Bankrate.
Okay, was aber, also das würde man tun, um zusätzliche Liquidität dann möglicherweise noch rauszuholen. Ne? Also ich würde quasi einen Teil der Wertsteigerung von einer Bank rausfinanzieren lassen und hätte jetzt dieses Geld dann auf dem gemeinsamen Ehekonto.
Ja. Aber das wäre ja on top.
Ja, das ist aber ein ganz wichtiger betriebswirtschaftlicher Aspekt noch. Also die Steuersparnis ist gut, ne? Aber steuerfreies Vermögen, also steuerfreie Liquidität noch in die Familienkasse zu spülen, um weiter zu investieren, finde ich einen ganz interessanten Faktor an dieser Sache. Das ist auch wieder, wo mir es als Investor wehtut, diese stillen Reserven dort in den Immobilien zu sehen, statt die einfach nochmal zu drehen. Gab jetzt vor kurzem noch sehr, sehr günstige Zinsen von der Bank, jetzt sind sie gerade ein bisschen höher. Ja, aber auch hier kann man unglaublich viel Liquidität generieren, wenn man als Investor weiterkommt.
Das Geld, was ich da von der Bank bekomme, das kann ich ja als Eigenkapital für zusätzliche Immobilien nutzen. Ne? Und eine Eigenkapitalrendite als Immobilieninvestor ist so viel höher als das, was ich heute an Zinsen bezahle, egal ob die bei 3% liegen. Ne? Also auf jeden Fall, wenn ich mit der Liquidität arbeite, verbessere ich meine Vermögenssituation im Vergleich zu es gebunden in Form nicht realisierter Wertsteigerung.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Ist aber wirklich ein zweiter separater Vorgang im Prinzip nochmal. Ne? Ja. Also ein zweiter Benefit von dem Ganzen. Der Ursprungsgedanke ist die höhere Abschreibung, warum ich das mache. Und das kommt dann als zweites hinzu. Ich kann auch das zweite komplett ohne Ehegatten und Steuer und so weiter. Ich kann ja einfach stille Reserven nachbeleihen bei der Bank, ne? Wenn mir eine Immobilie gehört.
Ja. Ja?
Also, aber wenn du mir jetzt als Ehegatte die Immobilie verkaufst und wir kein Geld von der Bank holen, ich schulde dir ja trotzdem den Kaufpreis.
Ja, genau. Und da würde ich dir ein sehr freundliches Ehegattendarlehen zur Verfügung stellen.
Ja. Ja.
Natürlich ist das unbesichert. Du hast auch bestimmte Vorstellungen, dass du jederzeit tilgen können möchtest.
Ja. Aber nicht. Oder auch nicht so.
Ja, ja, genau. Ja. Und deshalb würde ich wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Zins von dir verlangen.
Ja.
Vielleicht so 8%, 10%.
Weil du sagst, wenn ich mit dieser Vorstellung an eine Bank herantreten würde, dann würde die mir eben auch nicht 3% sagen, ne? Weil das ist ja für grundpfandrechtlich besichert und so weiter und so fort, sondern die würde mir dann eher so konsumkreditmäßig was anbieten. Genau. Ich würde da auch 8 vielleicht oder 10% bezahlen.
Kann ja jeder mal versuchen, zu seiner Bank zu gehen und sagt, ich hätte gern ein Darlehen, 200.000 oder 1 Million, unbesichert, endfällig, ne? Aber ich will jederzeit kündigen können. Ne?
Ja.
Das sind eigentlich so Dispo-Konditionen, die man dann bekommt.
Das heißt, du leihst mir das Geld, ich muss dir nicht den Kaufpreis bezahlen, den schulde ich dir, bis auf Weiteres, weil ich muss ja nicht tilgen, ich darf das jederzeit entscheiden, aber ich muss dir jetzt Zinsen bezahlen.
Genau, das ist ein wichtiger Fakt und hier haben wir auch noch einen großen steuerlichen Benefit. Du bist jetzt der Vermieter, ne?
Ja.
Die Zinsen werden im Rahmen deiner Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung abgezogen. Und diese Einkünfte werden mit 42% besteuert. Das heißt, auf jeden Euro Zins, den du mir zahlst, sparst du 42 Cent Steuern.
Lass uns sagen, du hast mir die Immobilie, nehmen wir 1 Million, ne, für 1 Million verkauft. Die leihst du mir. Darauf zahle ich 10% Zinsen. Das heißt, ich zahle 100.000 Euro Zinsen im Jahr.
Ja.
Das sind bei mir Zinsaufwendungen, Werbungskosten aus Vermietung und Verpachtung. Das heißt, ich habe 42.000 Euro Steuern bei mir jetzt gerade weniger bezahlt.
Ja.
Dafür hast du jetzt aber 100.000 Euro Zinseinkünfte.
Genau. Und diese 100.000 muss ich natürlich als Zinseinnahmen besteuern. Aber Zinseinnahmen werden ja in Deutschland nur mit 25% besteuert. Auch, ganz deutlich, auch für Ehegattendarlehen. Ne? Denn der Bundesfinanzhof sagt, also nur weil das Ehegatten sind, dürfen die nicht schlechter gestellt werden wie fremde Dritte.
Weil Familie und Ehe besonders schützenwert ist.
Ne? Genau, Artikel 6 Grundgesetz ist das. Und das ist nur wichtig, das Kriterium, dass es fremdübliche Konditionen sind. Und die haben wir ja über unser Vergleichsangebot bei der Bank eingeholt.
So, das heißt, in der Steuererklärung zahle ich 42.000 Euro weniger Steuern auf die Vermietungseinkünfte. du zahlst aber nur 25.000 Euro Steuern, ja, weil du jetzt Zinseinkünfte hast. Das heißt, wir haben gemeinsam 17.000 Euro mehr netto auf dem Konto, dadurch, dass wir dieses Darlehen,
genau,
zusätzlich zu der ganzen Abschreibungslogik, dadurch, dass wir dieses Darlehen miteinander gemacht, ja, haben.
Ich organisiere übrigens gerne die Feier und mache den Trauzeugen, gell, bei eurer Ehe. Wollte ich nur kurz, dass ich nicht vergessen werde. Dann. Ja. Ich fasse mal kurz zusammen. Es sind drei Benefits, die wir aus der Ehegattenschaukel haben. Wir haben die erhöhte Abschreibung. Wir haben dann dadurch, dass ich mir noch Geld von der Bank aufs Konto geben lasse, steuerfrei Geld zusätzlich in die Familienkasse gespült. Und wir haben durch die Zinsdifferenz, durch die Differenz, wie die Zinsen besteuert werden, einmal mit 25, einmal mit Spitzensteuersatz, noch zusätzlich positiven,
ja,
Cashflow.
Genau. Und jetzt setze ich noch eins drauf. Ja.
Deswegen, ja, will er dich ja heiraten.
Ja, genau. Also die Berechnung, die man jetzt dafür anstellen müsste, was gleich sagt, die ist äußerst komplex. Mir ist noch wichtig, dass es inhaltlich verstanden wird. Ne? Ja. Du brauchst ja, um das Darlehen von mir zu bekommen, ne, mhm, brauchst du ja 1 Million. Ne? Mhm. Und jetzt gibt es ja die Saccios.
Die Million, die du mir gerade noch leihen wolltest.
Genau, ja, die kriegst du trotzdem von mir geliehen. Okay, aber, ja, ich möchte bitte den Zins für die ersten 5 Jahre sofort vorausgezahlt bekommen.
Ja.
Das heißt, wir würden jetzt einen Darlehensvertrag schließen über 1,5 Millionen. Mhm. Du hast ja auch die 500.000, um mir die Zinsen für die ersten 5 Jahre zu bezahlen. Mhm. Also schließen wir einen Darlehensvertrag über 1,5 Millionen. Mhm. Und im Zuge meines Verkäuferdarlehens bekommst du die Million direkt, mhm, als Verkäuferdarlehen. Und die anderen 500.000, die gelten in dem Moment, wo wir das Darlehen stehen lassen dort als Verkäuferdarlehen, als hin und her gezahlt. Das heißt, in dem Moment, wo wir das Verkäuferdarlehen abschließen,
ja, für eine logische Sekunde habe ich von dir 1,5 Millionen bekommen, ja, und danach habe ich 500.000 dir als Zinsvorauszahlung für 5, ja, Jahre zurücküberwiesen.
Okay. Jetzt hättest du 500.000 Euro Steuerabzug, also Zinsausgaben im Rahmen deiner Anlage, Vermietung, Verpachtung. Also ich weiß, jetzt wird es mit deinem Cashflow langsam ein bisschen eng, aber hättest die Zinsen vorausbezahlt und ich habe 500.000 Zinseinnahmen und jetzt können wir die 42% bei dir, also 210.000, gegen meine 125.000 rechnen und haben in dem Jahr,
in dem wir das machen, ja, 85.000 Euro mehr auf dem Konto.
Genau. Jetzt müssen wir nur noch so viel Einkommen haben, dass wir auch genug gegenrechnen können. Ne? Aber eigentlich funktioniert es so. Ja?
Unglaublich.
Und das ist eine Sache, wo ich auch immer sage, nehmt nie Eigenkapital. Also auch, wenn ein Ehegatte sich entscheidet, eine Eigentumswohnung zu kaufen und hat 30.000, 40.000 Euro Nebenkosten, die man normalerweise aus Eigenkapital bezahlt. Lasst euch die geben innerhalb der Familie. Muss ja nicht immer der Ehegatte sein. Können ja auch die Eltern sein. Da können wir genau das Zinsgefälle ausnutzen. Mhm. So, und da kann man die ich sag jetzt mal 40.000 Euro Nebenkosten, kann man sich von einem Elternteil oder vom Ehegatten oder so, Hauptsache das Geld bleibt in der Familie, ne? In der Bank zahle ich nicht freiwillig mehr Zinsen, ne? Es sei denn, es ist meine eigene Bank, ja? Aber da lasse ich mir die 40.000 Euro geben und mache innerhalb der Familie das Steuersatzgefälle oder ich mache noch das Disagio und schließe einen Darlehensvertrag über 60.000 beispielsweise ab, lasse mir aber nur 40.000 auszahlen, sodass in dem Moment, wo ich die 40.000 bekomme, gilt das, als hätte ich 20.000 Euro Zinsen gerade gezahlt. Ja. Und das ist vielleicht die zweite Regelung neben nicht vererben, immer verkaufen. Ne? Ist das auch noch so ein Merksatz, den man sich auch mal notieren kann, dass man nie Eigenkapital nimmt, dass man es immer über Darlehenskonstellation innerhalb der Familie macht.
Sondern das ist jetzt also mit Abstand nicht der krasseste Steuertrick, den du schon erklärt hast, ne, und auch im Programm damit den Leuten umsetzt. Aber weil es im Prinzip jeden, der verheiratet ist und Immobilieneigentum hat, betrifft, ja, und ja, es so leicht umzusetzen ist, selbst wenn man zusammengekauft hat, gibt es Wege, sich dann in diese Struktur reinzubewegen, ja, teilweise mit einem Zwischenschritt oder sowas. Deshalb ist es am Ende wahrscheinlich der beliebteste Trick. Ja, so, ja, haben wir vorher uns drüber unterhalten.
Das geht ja auch bei laufenden Immobilien, also wenn man jetzt eine Sanierung macht, ja, ja, und man normalerweise Eigenkapital nehmen würde. Das kann man immer über solche Darlehenskonstellationen regeln, auch wenn das jetzt nicht gleich 30.000 oder 40.000 Euro sind, aber mal hier 10.000 Darlehen, dort mal 20.000 Darlehen, dann baut sich über die Jahre auch eine Steuerersparnis auf und ich mag eigentlich die Dinge, Also ich bin jetzt auch kein großer Fan davon, ein Fahrtenbuch zu führen, ne? Oder so dieses kleinteilige, mal noch einen Kilometer mehr geltend machen zur Arbeit oder so, ne? Das kann man alles machen. Ich mag aber die Systeme, die man ein einziges Mal einrichtet und die dann einfach laufen und Steuern sparen. Ja. Jedes Jahr mehr. Und so ein E-Gattendarlehen, das richte ich einmal vertraglich ein. Und im Zweifel mache ich noch einen Dauerauftrag, dass einmal im Jahr, reicht ja, muss ja nicht monatlich sein, diese Zinsen überwiesen werden.
Und ich kann es auch über Kreuz machen. Ne? Also ja. wir können beide 5 Immobilien kaufen, ja, und wir leihen uns jeweils über Kreuz das Geld, was wir benötigen für diese Immobilien, ne? Ja. Zahlen darauf Zinsen, haben diesen Steuervorteil und nach 10 Jahren verkaufen wir uns die 5 Immobilien über Kreuz hin und her. Also wir können es einfach komplett, statt es jeder für sich zu machen, können wir es einfach über Kreuz machen. Ja. Und in derselben, das will ich mal das Allergeilste dran, ich will in derselben Steuererklärung diese Zahlen eintragen, nur dass die Namen gewechselt haben.
Ja, das ist, also man ist nicht verpflichtet, Eigenkapital zu nehmen, auch wenn man es hat. Ne? Ja. Gibt es keine Pflicht dazu. Man kann sich immer Fremdkapital bedienen.
Ja. Okay, jetzt möchte ich natürlich gleich wissen, was passiert, wenn ihr euch scheiden lasst. Vorher aber nochmal der Hinweis, dass es ein Live-Webinar gibt mit dir, immocation.de/Steuerwebinar. Da gibt es Termine, die man sich dort aussuchen kann. Eine Stunde live, wo du strukturiert durch alle Themen durchführst, nicht nur durch das, inklusive der Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir beide sind auch dabei. Würde uns sehr freuen, wenn ihr Lust habt. immocation.de/Steuerwebinar. So, dir gehen die Steuertricks aus, Mann, die Liebe verblüht. Der Stefan will sich scheiden lassen. Ist das ein Problem für euer Konstrukt?
Ja, es gibt da Sicherungsinstrumente. Erstmal darf man ja nicht vergessen, bei der Ehegattenschaukel wird niemand ärmer oder reicher. Der eine hat die Immobilie, die bekommt jetzt der andere. Und hat aber der verkauft hat, entweder das Geld auf dem Konto oder die Forderung gegen den anderen, die man ja auch grundbuchlich sichern lassen kann. Ne? Mhm. Deshalb, wenn es zum Marktpreis übergeht, ist es ja nur eine Art, also
Aktivtausch quasi.
Ja, so im Grunde genommen, ja, genau. Ja. So. Und also es tritt dann im Rahmen der Scheidung kein Vermögensschaden ein. Natürlich kann man sich, wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt von meinen Eltern mal geerbt oder von meinen Großeltern und ich will, dass das immer auf meiner Seite der Familie bleibt, könnte man sich ja auch ein Vorkaufsrecht eintragen lassen, wenn man es mal 10 Jahre lang dem Ehegatten gibt.
Ja, ja. Okay, dann lassen Sie uns nochmal über die Reihenfolge reden, in der das passieren muss. Mhm. Also erst Immobilie kaufen, dann heiraten oder wie rum sollte ich das aufgleisen?
Das ist egal. Ne? Man kann verheiratet sein und kaufen oder erst kaufen, dann verheiratet sein. Wichtig ist nur, dass man im Zeitpunkt der Ehegattenschaukel verheiratet ist. Ja. So, und was der Stefan vorhin schon sagte, wenn man diese Strategie fährt, dass man halt Immobilien langfristig im Privatvermögen behalten will, weil es zum Beispiel A-Lage-Immobilien sind. Ne? Also relativ geringe Rendite, aber ich kann alle paar Jahre eine hohe Wertsteigerung realisieren. Dann wäre das für mich, also rein strategisch, wenn ich jetzt beim Notar sitze, wäre das für mich eher ein Grund, dass jeder immer mal so eine Immobilie kauft. Mhm. Ja? Und zwar ins Privatvermögen. Mhm. Und gehen ja viele und kaufen die dann immer 50-50 und die nehmen sich halt diese Möglichkeit. Mhm. Ja.
Also nicht 50-50 kaufen, das ist mal ganz wichtig, weil es das mitzunehmen, sondern sollte einer kaufen.
Ja.
Genau. Und wenn ich jetzt eben schon vor ein paar Jahren angefangen habe, dann lerne ich jemanden kennen, heirate, dann kann ich dem quasi vorschlagen, sobald dann die 10 Jahre rum sind, meine ich, lass mal die Ehegattenschaukel machen,
ja,
zum jetzigen Wert. Das ist für beide gut.
Genau. Also beide sparen ja in ihrer gemeinsamen Steuererklärung Geld. Ja, dann.
Ja.
Vielleicht noch eine Sache, im Rahmen der Ehegattenschaukel ist die teuerste Ausgabe der Notar. Den muss man immer bezahlen. Ne? Mhm. Und trotz der hohen Steuersparnis auf eine Abschreibungsminderung, die meisten Teilnehmer, wo wir die Ehegattenschaukel dann durchrechnen, die haben trotzdem das Thema, dass die Ehegattenschaukel sich dann eigentlich erst so nach 1,5 Jahren wirtschaftlich rechnet, weil ich dann die Notarkosten wieder rein habe, die ich für die Übertragung bezahle. Auch wenn man hier sicherlich Notarkosten ein bisschen sparen kann, man wird wahrscheinlich keine Auflassungsvormerkung eintragen zwischen Ehegatten, weil das Vertrauensverhältnis natürlich ein anderes ist. Aber man könnte sich rein theoretisch sogar noch die Notarkosten sparen, wenn man alles richtig macht von Anfang an. Und zwar, also wann muss der Notar tätig werden, wenn sich was am Grundbuch ändert? Ja. Stell mal vor, Stefan und ich sind immer noch Ehegatten und wir kaufen jetzt zusammen und wir gründen eine GbR gemeinsam. An der GbR ist, weil ich sehr großzügig bin, ist der Stefan dort zu 100% beteiligt und ich zu 0%. Und jetzt kauft diese GbR die Immobilie. Rein einkommensteuerlich wird die Immobilie ihm zu 100% zugerechnet. Also du hast dann Mieteinnahmen und so weiter, 100%, alles taucht in der Steuererklärung, taucht dort gar nicht auf. Nur im Grundbuch steht unsere gemeinsame GbR. Und jetzt muss man wissen, was bei einer GbR im Grundbuch steht. Da steht als Eigentümer der Name unserer GbR und unten drunter steht Stefans Name und mein Name, ohne eine Prozentzahl daneben. Ja. Und wenn wir jetzt nach 10 Jahren sagen, er verkauft mir die Immobilie, die ihm ertragsteuerlich 100% zugerechnet wird, aber in der Form, dass er sagt, okay, Martin, ich verkaufe jetzt 100% GbR-Anteile und er hat danach null. Rein wirtschaftlich kaufe ich ihm jetzt komplett die Immobilie ab. Aber wir kontrollieren jetzt das Grundbuch, was steht immer noch im Grundbuch? Die GbR und wir beide als GbR-Gesellschafter. Das heißt, das Grundbuch ist immer noch richtig, obwohl wir wirtschaftlich eine Immobilie übertragen haben. Und in dieser Konstellation ist es jetzt tatsächlich so, dass ich ja nicht mal zum Notar gehen muss. Ich kann zu Hause diese Immobilie verkaufen und spare noch die Notarkosten.
Der Übertrag auch einer so werthaltigen GbR oder von GbR-Anteilen ist nicht beurkundungspflichtig.
Genau.
Ah ja, okay, ja.
Also wird nur beurkundungspflichtig, wenn Immobilienvermögen übergeht, aber der Eigentümer bleibt da der gleiche. Ist immer noch die GbR.
Okay.
Und deshalb, also wenn man jetzt quasi noch absolute...
Trotzdem erhöht sich das Abschreibungspotenzial.
Genau. Das liegt am Paragraph 39 Abgabenordnung, den kann ich jetzt mal raushauen. Ne? Da steht drin, dass dieses Transparenzprinzip gilt und dass...
die Steuer durchschaut durch eine Personengesellschaft
auf die Immobilie. Genau, und da hast halt du erst eine Immobilie gekauft und jetzt kaufe ich die dir ab. Und zwar gilt da genau dasselbe Anschaffungskosten minus... für die Abschreibung und Kaufpreis. Also wir können dann sogar noch das Darlehen hier wieder machen, das Ehegattendarlehen mit dem als Verkäuferdarlehen, mit Disagio, ne, alles möglich.
Okay. Kanntest du nur den Inhalt oder den Paragraphen sogar?
Wie bitte?
Weil du gerade bei den Paragraphen, also ach, das und das.
Ja, nee, den Paragraphen kenne ich. Also okay. das geht zu weit. Ja, aber,
okay, geht das mit kann man nicht mit irgendjemand anders schaukeln aus dem Ehegatten?
Man kann das noch mit Verwandten in gerader Linie machen, wenn man die Grunderwerbsteuer vermeiden will. Grunderwerbsteuerfreiheit gibt es nur zwischen Ehegatten und zwischen Verwandten in gerader Linie. Also das ist Enkel an Oma, Oma an Kinder, Oma an Enkel, also diese Linie. Seitenlinie funktioniert nicht. Also Geschwister können sich nicht grunderwerbsteuerfrei Vermögen in der Form übertragen. Ja? Ja. Das geht also nicht, ja.
Vielen Dank, Martin. Tut mir einen Gefallen, meldet euch fürs Steuerwebinar an, wenn ihr Lust habt, das tiefer zu verstehen. Immocation.de/Steuerwebinar, 100% kostenlos und live mit dir, ungefähr eine Stunde oder ein bisschen länger.
Und mit der Ehegattenschaukel.
Genau, inklusive Ehegattenschaukel. Wer noch keinen Ehegatten hat, heutzutage, glaube ich, würde man sagen, tragt ins Tinder-Profil ein, suche jemanden.
Mach einen offenen Chat im Anschluss ans Webinar.
Genau. Und schaltet ein, hört zu bei den nächsten Folgen. Wir sprechen noch über Co-Investments, wie man die steuerlich strukturiert.
Überhaupt, wie man damit Steuern auch sparen kann dann, ne?
Genau, und für wen das sinnvoll ist, über ein Überraschungsthema. Und dann reden wir vor allem auch über deine persönlichen Investments. Ja. Wie hast du investiert und wie wirst du investieren? Wir freuen uns sehr drauf. Vielen Dank, Martin.
Vielen Dank.